Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 12 bis 16. Johannesevangelium Kapitel 8, Verse 12 bis 16. Und da lesen wir Folgendes. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht, denn ich bin es nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Wir betrachten heute Morgen einen Abschnitt im 8. Kapitel des Johannes, welches überschrieben ist mit Christus, das Licht der Welt. Wir erinnern uns an das Laubhüttenfest. Ein wichtiger Bestandteil des Laubhüttenfestes war es damals das Anzünden riesiger Lampen im Frauenhof des Tempels. Die Dochte für die Kerzen wurden aus den abgelegten Kleidungsstücken der Priester gefertigt. Ihr Licht erhellte den gesamten Tempelbereich, wo die Menschen sich versammelten, um zu beten und zu tanzen. Das Fest sollte die Juden daran erinnern, wie Gott sie auf ihrer Wanderung durch die Wüste in einer Wolkensäule, die nachts zur Feuersäule wurde, begleitet hatte. Wie sieht es daher von heute aus, wenn wir das Weihnachtsfest feiern? Da werden in den meisten Wohnzimmern auch Kerzen angezündet oder man schaltet die elektrische Beleuchtung des Weihnachtsbaums ein. Und der ein oder andere mag dieses künstliche Licht als Symbol für Christus verstehen und es auf sich wirken lassen, dass Christus irgendwie das Licht der Welt ist. Doch wenn das alles ist, wozu wir Weihnachten feiern, dann ist es so mit uns, als wenn die Kerzen abgebrannt sind oder die elektrische Beleuchtung ausgeschaltet ist. Und in unseren Herzen ist es so dunkel wie die Nacht um uns herum. Es bleibt dann vielleicht bestenfalls noch die Erinnerung an den leuchtenden Weihnachtsbaum, die feierliche Stimmung, die Harmonie, vielleicht im Familienkreis und die wertvollen Geschenke. Wir sehen, dass all diese Dinge das Leben nicht wirklich erleuchten können. Doch das Licht der Erkenntnis Gottes hatte eine ganz andere Bedeutung und sollte über dem jüdischen Volk aufgehen. Die Weissagung des Propheten Jesaja lautete: Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Damit war die Erscheinung Jesu angekündigt, und zwar im Fleisch, nämlich als die Selbstoffenbarung Gottes als Mensch. Wenn von dieser Selbstoffenbarung mit dem Bild vom Anfang der Herrlichkeit Gottes gesprochen wird, dann bedeutet die Erscheinung Jesu so viel wie ein Sonnenaufgang nach einer finsteren Nacht. Das Licht kam also nicht aus Rom oder Athen, auch nicht aus dem fernen Osten, sondern aus dem jüdischen Volk. Dort erschien der Herr, wie er es auch in seinem prophetischen Wort angekündigt hatte. Der Jesus Christus gebraucht hier heute in unserem Predigttext das Bild vom Licht im Blick auf sich selbst. Und dieser Anspruch ist völlig begründet, wie wir wissen. Und das wollen wir heute Morgen auch als erstes betrachten, was es heißt auch, und danach noch, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und zum Schluss, was es beinhaltet, das Licht des Lebens zu haben. Das wahre Licht des Lebens. Nun, die Frage, ob Jesus wirklich der von Gott gesandte Messias wäre, stand damals bei den Juden im Raum. Sie meinten, sie wüssten, wer er wäre. Nämlich Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass der Mann aus Galiläa wirklich der Messias war. Das entsprach weder ihren Erwartungen noch ihren Vorstellungen davon, wie der Messias zu erscheinen hätte. Dass er aus einer kleinen Stadt fern von Jerusalem und aus dem Hause eines Zimmermanns kommen würde. Nein, das konnte doch nicht sein. Das durfte nicht sein. Wenn er wirklich von Gott und vom Himmel herabkommen sollte. Wir sehen, dass die Juden im Grunde das gleiche Problem hatten wie alle anderen Menschen auch. Jesus war ihnen zu irdisch, zu schwach, zu menschlich und so überaus normal, selbst wenn er ohne Sünde war. Und in der Diskussion, die die Juden mit unserem Herrn Jesus führten, sagte der Herr: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Das sagt Johannes ein Kapitel vorher. Wieder haben wir hier den offensiven Anspruch Jesu, die anstößige Behauptung für die Juden, er sei von Gott und kenne Gott, den entscheidenden Hinweis auf das Recht, so etwas zu behaupten, liegt allerdings im Zeugnis des Matthäus und des Lukas, nämlich, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Die Aussage von der Jungfraugeburt weist darauf hin, dass Jesus wirklich von Gott kommt und von Gott gesandt ist und damit auch das Licht der Welt ist. Die Pharisäer und die übrigen Juden widersprachen ihm, indem sie behaupteten, sein Zeugnis sei nicht wahr. Doch sie gingen noch einen Schritt weiter. Voller Spott führten die Juden hier Jesus eigene Worte aus Johannes Kapitel 5, Vers 31 an, wo es heißt: Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Doch mit den Worten aus Johannes Kapitel 8, Vers 18 bestätigte der Herr es noch einmal, indem er sagte: Ich bin's, der von sich selbst zeugt. Und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Nun mag der ein oder andere denken, dass sich diese beiden Verse doch widersprechen. Doch in Wirklichkeit sprechen sie nur von verschiedenen Dingen. In Johannes 5,31 hatte sich der Herr Jesus noch unter die allgemeine Regel gestellt, dass ein Selbstzeugnis keine ausreichende Beweiskraft besitzt. Dort hatte er seinen Gegnern die erforderlichen drei Zeugen vorgestellt. So wie es Gott befohlen hatte im 5. Buch Mose. Das war die Situation in Kapitel 5. Nun hier in unserem Kapitel 8 steht das in einem ganz anderen Umfeld, denn es ist ein Zeugnis für sich selbst und jedoch vollkommen auch gültig. Denn Jesus versicherte, dass es ihm nicht um unabhängige Selbstbestätigung ging. Er unterwarf sich ganz dem Willen des Vaters und ließ sich auch vom Vater bezeugen. Und daher finden wir in unseren Versen heute Morgen drei Gründe, weshalb das Zeugnis Jesu war. Erstens, unser Herr Jesus kannte seine Herkunft und sein Schicksal, wohingegen die Juden selbst grundlegende geistliche Wahrheiten nicht kannten. was somit die Begrenztheit und Oberflächlichkeit auch ihres Urteils zeigte. Zweitens, die vertraute Verbundenheit des Sohnes mit dem Vater bürgte für die Wahrheit des Zeugnisses Jesu. Und drittens, der Vater und der Sohn zeugten übereinstimmend von der Identität des Sohnes. Halten wir fest, nur wer sich dem Herrn Jesus Christus im Glauben anvertraut, kann und wird erfahren, dass der Herr Jesus wirklich das ist, was er sagt. Es war und ist umso mehr eine große Tragik, dass die Juden ihn nicht erkannten und ihn nicht aufnahmen. Sie zeigt den Ungehorsam und die Rebellion des menschlichen Herzens gegenüber der offenbarten Wahrheit Gottes in seinem Sohn. Doch Gott ließ sich dadurch, dass die Juden, die seinen Sohn ablehnten und schließlich kreuzigten, nicht von seinem Heilsplan abbringen. Denn in Christus ging die Herrlichkeit des Herrn über dem jüdischen Volk auf. Er verkündigte nicht nur das Evangelium, sondern er gab mit seinem Leiden und Sterben dem Evangelium seinen inhaltlichen Bezug erst. Sein Rechtsgrund für die Vergebung der Sünden. Denn es wurde offenbar, warum Gott Sünde vergibt und dass er die Menschen liebt. Und das können wir anhand vieler biblischer Aussagen erkennen. Und wenn die Bibel sagt, Christus ist das Licht der Welt, dann meint sie mit diesem Bild, spricht sie von der Offenbarung, nämlich davon, dass Gott erkennbar wird und nicht im Dunkeln verborgen bleibt. Denn in Christus können wir Gott ins Angesicht sehen, und wir sehen in ihm den gnädigen Gott, der die Mühseligen und Beladenen, die Sünder und Verlorenen zu sich ruft. Und wir sehen in ihm Gott als den Retter, der die Sünden seines Volkes auf sich nimmt, dafür leidet und stirbt. Und das ist doch die entscheidende Auskunft, die wir von Gott bekommen, das Licht, das uns im Herrn Jesus Christus leuchtet. Und dieses Licht galt nicht nur den Juden, sondern auch den Nichtjuden. So wie es Johannes sagt, direkt im ersten Kapitel seines Evangeliums, das war das wahre Licht, das allen Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und im Alten Testament zuvor hat es schon der Prophet Jesaja geweissagt. In Jesaja 49, Vers 6 lesen wir, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an die Enden der Erde. Ja, was bedeutet es eigentlich, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen? Wenn wir das Wort nachfolgen genauer vom Grundtext her betrachten, so beinhaltet es den Gedanken an einen Menschen, der sich ganz der Person zur Verfügung stellt, der er nachfolgt. Und somit sind in den Gedanken Jesu, gibt es keine halbherzigen Nachfolger. Entweder man ist mit dem ganzen Herzen dabei, oder gar nicht. Entweder man ist warm oder kalt, aber lau gibt's nicht. Und dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen war damals, als er auch noch auf der Erde war, insofern einfacher, als er sichtbar war. Und man ihn mit ihm ziehen konnte, seine Predigten real hören konnte, ihn fragen konnte, seinem Wort glauben und ihm dienen konnte. Man musste dazu nur in seiner Nähe leben und mit ihm sein Leben teilen. Und wie wir wissen, geht es nach der Himmelfahrt nicht mehr, weil der Herr Jesus nicht mehr auf Erden ist, sondern jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Doch die wahre Nachfolge Jesu besteht nicht darin, mit ihm rein äußerlich das Leben zu teilen. Das würde ja auch nicht gehen. Aber sein Wort hören, ihm glauben und ihm dienen, das kann man heute sehr wohl noch. Und zwar überall auf der Erde. Auch dort, wo sein Evangelium verkündigt wird oder auch noch nicht verkündigt war, auch dort wird es noch hinkommen. Leider gibt es allerdings auch viele Menschen, die den Herrn Jesus Christus zu ihrem religiösen Gesetzgeber gemacht haben. Und ihr Christsein besteht praktisch nur darin, zu tun, was er angeblich von ihnen fordert. Sie nennen sich Christen, weil sie meinen, sie hätten Jesus als ihren Herrn angenommen. Doch da unterliegen sie leider einem sehr, sehr fatalen Irrtum. Manche von ihnen bringen es damit gar zu sehr erstaunlichen Leistungen. Sie machen nicht nur die Gebote Gottes zum Maßstab ihres Lebens, sondern sie versuchen darüber hinaus, die vermeintlich innere Stimme des Heiligen Geistes zu hören, um auch in den vielen Detailfragen, auf die Bibel uns keine Antwort gibt, noch eine Weisung Gottes zu erhalten. Doch mit einem solchen Denken übersieht man das Wichtigste an dem Herrn Jesus Christus. Ja, man versteht ihn völlig falsch. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, sich zu entschließen, die Gebote Gottes zu halten, welches sich auch völlig unmöglich für uns wäre. Es bedeutet auch nicht, sich zu entschließen, ein enthaltsames Leben zu führen. Also zum Beispiel, dass man sich entschließt, die geschöpflichen Gaben Gottes nur so weit zu gebrauchen, wie es nötig ist, und sich die Freude an ihnen zu versagen. Nachfolge heißt also nicht, sich das Leben selbst einzuengen. Erinnern wir uns doch zurück, Jesus, seine eigentliche Mission bestand doch darin, für die Sünden seines Volkes zu leiden und zu sterben. Er ist gerade für die Gesetzesbrecher gekommen, für dich und für mich. Denn solche sind wir. Und solche nennt die Bibel Sünder und zeigt, dass sie verloren sind. Dass sie nicht nur das Leben nicht haben, sondern dem ewigen Tod verfallen sind und ihn nach Gottes Urteil auch verdient haben. Wer Jesus Auslegung des Gesetzes Gottes in der Bergpredigt gehört oder gelesen hat, der muss sich doch eingestehen, dass er überhaupt nichts halten kann. Absolut gar nichts, weil er in seinem Herzen der Sünde verfallen ist. Da ist nichts bei uns, gar nichts. Und er muss einsehen, dass er geistlich arm ist, ja seinen völligen Bankrott vor Gott erklären muss. Und wir wollen merken, alles, was ein Mensch zu seiner Errettung tun kann, ist tot und verbleibt tot. Er mag vielleicht mit noch so hohen Anstrengungen ebenso wenig den Willen Gottes zu tun und sich das Leben zu erkämpfen, wie eine Leiche sich selbst nicht lebendig machen kann. Und erst wenn ein Mensch diese seine Armut erkennt, wird auch den Herrn Jesus Christus als den erkennen, der er wirklich ist. Er wird sich im Gebet an ihn wenden, seine Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten. Er wird den Zusagen Jesu vertrauen, dass er die Vergebung der Sünden in seinem Blut hat. Und dann wird er in diesem Glauben leben. Und dass er in diesem Glauben die Sünde mehr und mehr ablegt und nach den Geboten Gottes versucht zu trachten, liegt auf der Hand. Aber sein Handeln macht ihn dann immer noch nicht zu einem Christen, sondern der Glaube an Christus muss seinem Handeln vorausgehen. Das bedeutet nichts anderes, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Und wer das tut, lebt auch aus den Zusagen Gottes. Noch etwas Wichtiges müssen wir darüber achten, nämlich was uns Johannes in Vers 12 noch mitteilt, was jedoch leider bei den meisten Evangelisationen ausgelassen wird. Denn wer dem Herrn Jesus nachfolgt und in ständiger Verbindung mit ihm lebt, in einer lebendigen Beziehung, der wird auch durch viel Dunkel in dieser Welt noch hindurch müssen. Durch Versuchungen, Angriffe der satanischen Macht, durch Leiden und gegebenenfalls auch durch das Tal der Todesschatten schreiten müssen. Aber das heißt nicht, dass wir in der Finsternis wandeln und von ihr bestimmt werden. Nein, sondern es bedeutet, im Dunkel der Welt doch das Licht des Lebens zu haben in Christus. Und ist das nicht eine wunderbare Zusage, ihr Lieben? Somit zeigen uns doch die Zusagen Gottes, dass wir in Christus gerecht sind und dass wir nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch das ewige Leben haben und wir das Recht auch haben, Gottes Kinder sein zu dürfen. Und das allein alles nur rein aus Gnade und Barmherzigkeit, mit der uns der himmlische Vater vor Grundlegung der Welt an auserwählt hat, zu diesem königlichen, priesterlichen Geschlecht. Ich denke oft an Menschen, die Gott nicht kennen, sei es innerhalb der Verwandtschaft oder des Freundeskreises. Und sie wissen natürlich auch nichts von dem Herrn Jesus Christus. Sie verbinden Weihnachten immer nur mit schönem Essen, Geschenken und so weiter. Aber den Sinn des Festes verstehen sie nicht, auch wenn sie auf dem Weihnachtsmarkt oder vielleicht auch zu Hause den einen oder anderen ein anderes Stück Musik hören, wie zum Beispiel Christ, der Retter, ist da. Und ganz zu schweigen von denen, die Weihnachten nicht feiern, weil es ihnen nichts, gar nichts bedeutet. Sie haben dann unter Umständen wirrige Vorstellungen. Sie sind oft getrieben von ihren Begierden und diese Arten nicht selbst zu süchten aus. Wie wir uns denken können, jetzt ein solches Leben in die Irre. Denn sie haben keine Gewissheit im Blick auf den Sinn ihres Lebens. Selbst wenn sie jeden Karriereschritt genau planen. Sie finden für ihr Leben nur einen weltlichen Sinn, etwa den, Geld zu verdienen und es sich gut gehen zu lassen. Ansehen bei den Menschen zu haben, während andere die bürgerliche Gesellschaft völlig verachten und mit Alkohol und Drogen in den Rausch flüchten oder gar mit kriminellen Machenschaften ihr Leben bestreiten. Unser Herr sagt dazu in Johannes 3, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Nun, wie wir alle leider wissen, fällt es uns manchmal nicht schwer, Böses zu tun, weil es in unserer Natur steckt. In unserem tiefsten Herzen drin ist dieses Böse und die Rebellion gegen Gott und sein Wort immer noch drin. Und wir sind seit dem Sündenfall darauf eingestellt, das Böse zu lieben oder es zu entschuldigen oder gar verborgen oder offen Beifall zu klatschen, wenn jemand Böses tut. Und wir lesen es oft jeden Tag in der Zeitung oder in den anderen Medien, wo solches Böses geschehen ist und wo sich ein mancher noch daran erfreut. Und wer so mit dem Bösen umgeht, wird sich mit Sicherheit nicht veranlasst fühlen, umzukehren, zu Christus zu kommen und Vergebung seiner Sünden zu suchen. Wenn denn der Herr nicht Gnade schenkt. Und der Betreffende hat aber auch nicht begriffen, dass das Böse den Menschen nicht nur auf Erden kaputt macht, sondern dass es vor allem schnurstracks in die ewige Verdammnis führt. Und vielleicht wird er sogar aktiv christliche Verkündigung bekämpfen, weil er sie nicht hören will. Vielleicht hat der ein oder andere von uns das schon erfahren in der Stadt beim Evangelisieren oder auch in seinem privaten Umfeld. Geht weg, ich will mit dem nichts zu tun haben. Und das wird auch nicht besser, ihr Lieben. Wir kommen in Zeiten hinein, wo wir immer mehr angefeindet werden von den Menschen und auch jetzt gerade mit Hinblick auf die aktuelle Situation mit den vielen Flüchtlingen, die in unser Land kommen, mit einer antichristlichen Religion. Und ein solcher böser Mensch lebt in der Finsternis. Er liebt sie und scheut das Licht, indem er seine Taten zu verheimlichen sucht. Und so war es leider auch früher zu den Lebzeiten Jesu nicht anders. Mit ihren ablehnenden Aussagen über den Herrn Jesus richteten die Juden und Pharisäer, wie Jesus sagt, in den Versen 15 und 16 unseres Textes, nach dem Fleisch. Das heißt nichts anderes, sie beschränkten sich auf das oberflächliche Erscheinungsbild unseres Herrn. Nämlich bei ihm sahen sie auch nur das Fleisch, die irdische Erscheinung, das, was vor ihren Augen war, aber nicht seine Gottheit. Und gingen deshalb verhängnisvoll in die Irre. Doch Jesus war nicht gekommen, um die Menschen zu richten, sondern um sie zu retten. Und wenn er richten wird, was noch in der Zukunft liegt, bei seinem zweiten Kommen, wird er auf der Grundlage der Wahrheit und des Gesetzes den Willen des Vaters ausführen. Und Jesu Richteramt unterschied sich also vollkommen von dem der Pharisäer. Denn sie steckten voller Vorurteile und Wahrnehmungsfehler. Er aber richtete nicht von sich aus, sondern aufgrund seiner einzigartigen Einheit mit dem Vater. Und so zeugte er auch nicht allein für sich, sondern eben mit göttlicher Autorität. Und das werden dann alle erfahren, die ihn ablehnten und verworfen haben. Und nicht nur die Juden und Pharisäer, sondern alle Menschen, die nicht Buße getan haben und weiter in ihren Sünden verharrt haben. Und das ist nicht die Weise, in der wir leben sollen. Wer erkennt, dass Jesus das Licht der Welt ist und ihm nachfolgt, der hat Anteil an dem Licht, das Christus ist. Und da müssen wir noch ein wenig konkreter werden. Das Licht in Christus ist nicht zu fühlen oder mit den Augen zu sehen, sondern weil Jesus in seinem Wort zu uns kommt, ist das Wort selbst das Licht, das uns leuchtet. Nun mag sich der eine oder andere vielleicht fragen, wie haben wir die Wendung Licht des Lebens zu verstehen? Johannes sagt dazu im ersten Kapitel seines Evangeliums, das Leben ist das Licht der Menschen. Das wahre ewige Leben erfüllt das Dasein mit einem leuchtenden Glanz, so wie auch Gott für uns das Licht ist. Und das Licht ist in der Bibel ein Symbol Gottes und seiner Heiligkeit. Aber darum ist es auch umgekehrt so, dass das Leben nur im Licht gedeihen kann. Das Licht des Lebens ist unser Herr Jesus in der Weise, dass wir in seinem Licht erst wahrhaft zu leben vermögen. Dazu ein Beispiel. Jeder von uns war ja mal in der Schule und vielleicht der ein oder andere erinnert sich noch aus dem Biologieunterricht, dass Licht Leben bedeutet. Ohne Licht gehen die meisten Pflanzen ein. So ist es auch mit Jesus und seinem Wort. Aus dem Wort, in dem Christus uns mitgeteilt wird, kommt das Leben. Und wer dem Wort glaubt, hat nichts weniger als das ewige Leben. Wir Gotteskinder wissen also, wohin wir gehen. Wir haben die schwer lastende Unwissenheit des Lebens ohne Christus hinter uns gelassen und sind somit wahrhaftig geworden und haben unsere Sünden vor Gott erkannt und bekannt. Und wir dürfen die wundervolle Gewissheit haben, ich bin errettet. Wir haben Vergebung der Sünden und Gott sieht uns gnädig an. Wir können unser Leben im Glauben an Christus führen und tun, was seinem Evangelium gemäß ist. Wir wissen, dass wir nach unserem Tod in einem neuen Leib Christus schauen werden. Wir haben Anteil an der neuen Welt, der neuen unvergänglichen Schöpfung. Wir werden in Ewigkeit leben. Und das heißt es zu erkennen, das Licht des Lebens zu haben. Kommen wir zum Schluss. Jesus war nicht nur das Licht für die Juden, sondern für alle Welt. Das hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja im Alten Bund versprochen. Die Apostel nahmen diese Verheißung auf und gingen dem Gebot Jesu entsprechend in die Welt hinaus. Und Paulus sagte zu seinen Hörern in Antiochien auf seiner ersten Missionsreise: Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seiest bis an die Enden der Erde. Und darum kommen auch wir zu Christus, diesem von Gott gegebenen Licht. Und das Weihnachtsfest erinnert uns an das Kommen unseres Herrn in diese Welt. Und wir feiern es, um uns über sein Kommen Gedanken zu machen, es zu verstehen, uns darüber zu freuen, ihm zu danken, zu loben und zu preisen. Und dann gefällt es auch Gott, unserem Vater im Himmel, wenn wir uns darauf besinnen, Jesus ist der Retter, er ist Mensch geworden, um unser Stellvertreter zu sein in seinem Sühnetod am Kreuz. Das glauben zu können, ist mehr als alle Weihnachtsgeschenke der Welt zusammen. Das wollen wir uns heute wieder neu vor Augen führen. Jesu Worte sind das Licht. Amen.